Aus Micha, Kapitel 4, 1 bis 7. Am Ende der Tage wird es geschehen. Der Berg mit dem Haus des Herrn steht felsenfest. Er ist der höchste Berg und überragt alle Hügel. Dann werden die Völker zu ihm strömen. Viele Völker machen sich auf den Weg und sagen: Auf, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus, in dem der Gott Jakobs wohnt. Er soll uns seine Wege weisen. Dann können wir seinen Pfaden folgen. Denn vom Berg Zion kommt Weisung. Das Wort des Herrn geht von Jerusalem aus. Er schlichtet Streit zwischen vielen Völkern. Er sorgt für das Recht unter mächtigen Staaten bis hin in die fernsten Länder. Dann werden sie Pflugscharen schmieden aus den Klingen ihrer Schwerter. Und sie werden Winzermesser herstellen aus den Eisenspitzen ihrer Lanzen. Dann wird es kein einziges Volk mehr geben, das sein Schwert gegen ein anderes richtet. Niemand wird mehr für den Krieg ausgebildet. Jeder wird unter seinem Weinstock sitzen und unter seinem Feigenbaum. Niemand wird ihren Frieden stören, denn der Herr Zebaoth hat es so bestimmt. Noch rufen viele Völker, jedes zu seinem eigenen Gott. Wir aber leben schon heute im Namen des Herrn, unseres Gottes, für immer und alle Zeit. So lautet der Ausspruch des Herrn: Wenn der Tag gekommen ist, führe ich alle zusammen, die hinken, und ich sammle alle, die versprengt sind, auch die, über die ich Unheil gebracht habe. Noch ein? Dann zähle ich die, die hinken, zum heiligen Rest. Und die Leute, die versprengt sind, mache ich zu einem mächtigen Volk. Dann wird der Herr König über sie sein. Er wird auf dem Berg Zion regieren von heute an bis in alle Zukunft.
Ich spreche vor der Predigt ein Gebet. Danke, guter Gott, für diesen Text, den wir gerade gehört haben, diesen schönen und vielleicht doch viel zu schönen Text. Ich bitte dich um deinen guten Geist, den du uns versprochen hast, um uns beim Verstehen zu helfen, was das mit unserer Realität hier und jetzt zu tun haben könnte. Amen. Ja, ich habe erstmal viele Grüße von der Projektkirche Friedrichshain mitgebracht. Da war ich nämlich heute Vormittag schon und habe diese Predigt schon mal gehalten. Also ich habe schon Übung. Wir haben gerade wieder eine kleine Kooperation. Machen wir ja öfters. Die Projektkirche Friedrichshain ist so eine ganz ähnliche Gemeinde wie wir hier. Und weil die vormittags Gottesdienst haben und wir nachmittags, teilen sich der Joe, der dort Pastor ist, und ich gerne mal auf, dass wir zweimal am Tag predigen und der andere dafür frei hat an dem Tag. Genau, dort in der Projektkirche haben sie aktuell eine Predigtreihe über die kleinen Propheten in der Bibel. Wir hier machen daraus eine kleine Reihe über Propheten. Also, genau. Ich spreche heute über den Propheten Micha, das ist einer der 12 kleinen Propheten. Nächsten Sonntag werde ich was aus Jeremia nehmen, das ist ein großer Prophet. Und in 14 Tagen ist dann Joe hier mit einem anderen kleinen Propheten. Ja. Genau, wir haben gerade einen Text aus dem Propheten Micha gehört und ich finde, das ist ein ziemlich schwieriger Text auf eine Art. Gerade weil er so schön klingt. So dieser absolute Friede, der von nichts gestört wird. Die komplette Abwesenheit von Waffen, Schwerter zu Pflugscharen. Ach, das klingt zu schön, um wahr zu sein. Weil unsere Realität im Moment ja wirklich eine ganz andere ist. Im Moment passiert das genaue Gegenteil auf der Welt. Es bricht ein Krieg, ein Konflikt nach dem anderen wieder neu aus. Und ja, bei uns werden ja gerade wieder erst recht neu wieder Leute für den Krieg ausgebildet, weil sich einfach herausgestellt hat, dass es nötig ist. Gerade deswegen, damit wir hier auch in Zukunft in Ruhe unter unserem Feigenbaum sitzen können, so metaphorisch gesprochen, so wie es im Text die Rede war. Ja. Es ist eine schöne Utopie, dieser Text, ja, ein schöner Traum. Klingt ein bisschen so nach John Lennon, Imagine. Und es tut echt weh, dass die Welt, wie sie tatsächlich ist, komplett so anders aussieht. Ist dieser absolute Frieden wirklich möglich oder ist das nur ein schöner Traum? Der Text, den ihr gerade gehört habt, der klingt ja teilweise ganz schön modern, ist aber doch schlappe 2700 Jahre alt. Das Prophetenbuch Micha ist ein vergleichsweise kurzer, aber ein sehr dichter, ein sehr wortgewaltiger Text. Ist alles andere als ein kleiner Prophet. Einige Stellen aus dem Buch Micha sind so in christlichen Kreisen auch ziemlich geläufig. So, als ich das Ganze mal am Stück durchgelesen habe, das ganze Buch Micha, fing es bei mir in meinem Lesen mehrmals so im Kopf an zu singen. So, weil einige Verse davon sind eben vertont worden und damals in den 90ern habe ich die öfters mal im Gottesdienst gesungen. Ja. Wo ist euch ein Gott? So und so weiter. Ja, wer es kennt, erinnert sich, das sind Zitate aus dem Buch Micha. Der Prophet Micha zeichnet sich aber gerade dadurch aus, dass er direkt neben diese schönen Verse, die man dann so schön gesungen hat, dass er direkt davor oder auch danach immer wieder sehr krasse, böse Verse setzt. Ja, also sehr unangenehme, sehr deutliche, kritische Worte. Und auch direkt von den Versen hier, die wir gerade gehört haben, stehen solche deutlichen Verse. Die gehören hier als Kontext, so als Hintergrundfolie wirklich dazu. Und ich habe die jetzt nicht nur deswegen nicht vorlesen lassen, weil es den Umfang etwas gesprengt hätte, was man so aufnehmen kann. Aber deswegen lese ich jetzt noch, lese jetzt selber noch Micha Kapitel 3, Vers 9 bis 12 vor, was direkt davor steht. Wenn ihr wollt, könnt ihr diesen Text gerne auch am Handy aufrufen. Das stört mich nicht. Ich finde das sehr hilfreich, wenn man das mal vor sich hat. Also Micha Kapitel 3, das Ende. Hört doch, ihr Anführer vom Haus Jakob und ihr Mächtigen aus dem Haus Israel. Ihr verabscheut alles, was recht ist. Und was gerade ist, das macht ihr krumm. Ihr glaubt, den Zion aufzubauen, doch ihr vergießt unschuldiges Blut. Ihr glaubt, Jerusalem groß zu machen, doch ihr handelt aus Bosheit. Die Anführer der Stadt nehmen Geschenke und entscheiden danach, wer Recht bekommt. Die Priester geben Auskunft nur gegen Geld. Auch die Propheten weissagen gegen Bezahlung. Dabei berufen sie sich auf den Herrn und sagen, ist denn der Herr nicht mitten unter uns? So kann uns auch kein Unglück treffen. Doch täuscht euch nicht. Wegen euch wird der Zion umgepflügt wie ein Acker. Jerusalem wird zu einem Trümmerfeld und der Tempelberg zum finsteren Wald. Also es fröstelt einen hier. Ja, also klingt ja schlimmer als die schlimmste pro-palästinensische Propaganda. Deswegen ist es genau hier auch wichtig, dass wir die Metaphern erkennen. Der Berg Zion ist eine Metapher. Um den wird es ja auch in der Predigt sehr stark gehen, nämlich um den Berg und wer oben drauf sitzt und wer nicht. Der Berg Zion, das ist die Metapher für den heiligen Berg. Hier wohnt Gott, hier ist Gott präsent und hier ist das Zentrum des Glaubens. Von hier geht Weisung aus, von hier gehen die Gebote aus. Wer hier sitzt, der hat die Deutungshoheit über das Leben, der hat die Macht, der kann bestimmen, wo es für alle lang geht. Und in diesem Kapitel 3 heißt es hier an die Mächtigen im Volk Gottes gerichtet, ihr glaubt den Zion aufzubauen, ihr glaubt Jerusalem groß zu machen. Und das tun sie mit unlauteren Mitteln gegen Geld, die sind durch und durch korrupt. Das ist eine beißende Kritik an denen, die denken, sie hätten die Macht in die Deutungshoheit über alle und über alles. Die denken, sie täten Gott einen Gefallen, indem sie seinen Berg selber aufbauen. Also indem sie die Gesetze machen. Indem sie bestimmen, wer heilig genug ist und wer nicht. Sie halten sich selber für die Besten und die Frömmsten, aber sie haben Blut an den Händen. Die missbrauchen Religion für ihre eigenen Zwecke. Man merkt hier, das war schon immer ein Thema. Religion ist schon immer benutzt worden, um Macht auszuüben und um Menschen Gewalt anzutun. Also schon immer, in jeder Religion, wohin man schaut, ist schon im Namen Gottes belogen, betrogen und gemordet worden. Kein Wunder stellt sich John Lennon seine Utopie als eine ohne Religion und ohne Himmel und Hölle vor. Nothing to kill or die for and no religion to, heißt es bei John Lennon. Manchmal geht es wirklich besser ohne Religion, als mit einer Art von Glauben, die zerstörend wirkt. Aber ja, wenn man sich dann weiter in der Welt umsieht, merkt man auch, dass auf Dauer keine Religion auch keine Lösung ist. Ja, aber das Modell in dieser Micha-Utopie ist ein anderes. Und damit sind wir jetzt hier bei unserem Text hier angekommen, den wir eben gehört haben. Denn am Ende der Tage steht da der Berg. die Präsenz Gottes. Steht da felsenfest am Ende der Geschichte, also das ist der Zustand, auf den alles zusteuert, der aber auch 2700 Jahre nach Abfassung dieses Textes immer noch nicht eingetreten ist. Aber da steht der Berg mit dem Haus des Herrn darauf. Gott ist anwesend. Auf dem Berg, der davon selber steht, ohne dass ihn jemand aufgebaut hat. Und die Völker strömen zu ihm hinauf, heißt es hier. Das ist der Unterschied. Dass hier nicht von Leuten die Rede ist, die auf dem Berg stehen oder ihn erst errichten wollen, um dann von da aus alle anderen zu kontrollieren, sondern alle schauen von unten auf hinauf zu dem Berg. Das ist ein ganz anderer Blickwinkel. Das ist ein demütiger Blickwinkel. Da ist dann Gott nicht einfach nur Mittel zum Zweck, da bastle ich mir dann nicht einfach meinen eigenen Gott, sondern ich richte mich nach Gott aus. Ich bin erst auf dem Weg zu ihm, aber ich habe den Gipfel noch nicht ganz erklommen. Und das heißt, viele Völker sind da auf dem Weg. Da kommt mir natürlich gleich die Frage in den Sinn, ja, haben die sich dann alle vorher zu Christus bekehrt oder so kommen sie auch ohne den auf anderen Wegen irgendwie dahin? Das ist eine Frage, die man stellen darf, aber wenn ich mich in der Perspektive sehe, dass ich unter dem Gipfel bin, dass ich erst noch auf dem Weg bin dahin, dann merke ich, ich kann diese Frage erst einmal stecken lassen. Ich muss sie nicht jetzt hier beantworten. Wäre mal eine andere Predigt, ja, aber jetzt gerade geht es mir um die Perspektive. Ich bin selber auf dem Weg. Denn gerade dieses definieren wollen, wer da jetzt wohl auf dem richtigen Weg ist und wer nicht, das trägt in sich schon wieder auch die Gefahr, dass ich mich in die Position dieser Mächtigen begebe, die für andere da den Berg aufschütten wollen. So wird das nichts mit dem endgültigen Frieden. Hier sind lauter Menschen, die in Demut aufschauen zu dem Berg, von dem Weisung kommt. Weil Gott weiß selber, was er macht. Ich muss es ihm nicht sagen. Der Berg steht davon selber, ohne dass ich ihn aufgebaut habe. Gott braucht mich gar nicht. Gott weiß selber, wie er an sein Ziel kommt und er bringt es auch zu Ende. Gott schlichtet Streit zwischen vielen Völkern, heißt es hier. Gott sorgt für das Recht. Das lässt uns eigentlich erstmal völlig tiefenentspannt sein. Ja, das bedeutet ja, ich muss nicht auf Teufel komm raus die ganze Welt missionieren, sondern es bedeutet, ich soll einfach nur dem Weg folgen und meinem Weg, der zum Gipfel führt. Es geht ja um mich selber, um meine Perspektive und das hat erstmal was sehr Friedliches. Jetzt schauen wir aber noch einen Blick auf die zwei letzten Verse, Vers 6 und 7 war das. Da sagt Gott, wenn der Tag gekommen ist, führe ich alle zusammen, die hinken. Das sind die Menschen, die Gott sammelt, diejenigen, die hinken. Ein Mensch, der hinkt, ist kampfunfähig. Ja, der taugt nicht zum Krieg führen. Der ist untauglich, würden wir heute sagen. Der kann auch nicht fliehen, wenn er angegriffen wird. Der ist nach alttestamentlicher Auffassung nicht vollkommen. Also dem fehlt was. Wahnsinn. Der ist eine Randfigur. Das sind die Menschen, die Gott dann sammelt. Es erinnert mich an eine Geschichte, die Jesus mal erzählt hat. Mich erinnern sowieso ständig Motive aus den Propheten an Dinge, die Jesus getan oder erzählt hat. Im Lukas-Evangelium, in Kapitel 14, da gibt es die Geschichte von dem großen Gastmahl, wo ein feiner Herr ein schönes Mahl ansetzt und die Wichtigen der Stadt einlädt und die wollen aber alle nicht kommen, die haben alle was anderes vor. Und dann schickt der feine Herr nochmal seine Boten los und lässt die Armen, die Verkrüppelten, die Blinden und die Gelähmten holen. Er lädt die ein an seinen Tisch, der feine Herr isst mit den Außenseitern, mit den Randfiguren. Ja, die Moral von der Geschichte ist der, dass Gott die Menschen einlädt, die weit draußen sind, die am Rand stehen. Das sind die Menschen, die Gott an seinem Tisch haben möchte. Nadja Boles Weber ist eine amerikanische Pastorin, die eine Gemeinde für genau solche Randfiguren gegründet hat in Denver, Colorado. Und die hat das sehr erfolgreich getan und ist eine sehr spannende Gemeinde mit sehr interessanten Figuren. Und genau. Nadja Boles Weber hat selber einen sehr interessanten Lebenslauf. Die kam ursprünglich mal aus einer sehr frommen Familie, hat sich dann aber erstmal komplett davon distanziert, war dann auf Drogen und Alkohol und hat Kabarett und alles Mögliche gemacht und hat sich so in dieser Halbwelt herumgetrieben. Und dann schreibt sie in ihrer Autobiografie, wie es dann einmal passiert ist, dass einer dieser Kabarettkollegen gestorben ist. Er hieß PJ, also irgendein schräger Vogel. Und als sie dann so zusammenstanden und nicht wussten, wie sie jetzt damit umgehen sollten, da sagten ihre Freunde zu ihr, sag mal, Nadja, du bist doch christlich erzogen. Ja, du könntest doch eigentlich die Trauerrede halten. Und dann schreibt sie so, das ist ein Zitat aus ihrem Buch, dort in diesem Kellerraum, in dem es nach abgestandenem Bier und schlechten Witzen roch, schaute ich mich um und sah so viel Schmerz und Fragen und Verlust, dass niemand, auch ich nicht, wusste, wie damit fertig zu werden war. Und ich sah Gott. Gott mitten unter all den Komikern, die da mit verschränkten Armen an der Wand standen, als könnten sie sich mit ihren höhnischen Bemerkungen jegliche peinlichen Emotionen vom Leib halten. Gott dicht an der Seite der Frau, die dort die Bühnentreppe hinabstieg, nachdem sie sich ein bisschen zu offenherzig darüber geäußert hatte, was für ein heißer Liebhaber PJ gewesen sei. Gott mitten unter den Zynikern und Alkoholikern und Tunden. Und Nadja schreibt dann in ihrem Buch, dass das der Moment gewesen ist, wo sie gemerkt hat, dass sie zur Pastorin berufen ist. Genau für diese Menschen, ja, genau so wie die eben sind, Zyniker, Alkoholiker und Tunden. Also mit einem Wort Menschen, die hinken. Menschen, die eigentlich nicht ins Raster passen. Das sind die Menschen, die Gott sich aussucht, um mit ihnen sein Friedensreich zu bauen. Das ist auch Nadja Boes-Webers ganz großes Thema. Die hat dann Theologie studiert und diese ganze Laufbahn begonnen und ja, ist jetzt Pastorin, ist trockene Alkoholikerin, ist tätowiert von oben bis unten und ja, macht eine tolle Arbeit. Ich glaube, darum geht es. Es geht darum, dass wir uns da selber mit einreihen, dass wir auch so selber sozusagen so das Tuntige in uns entdecken, dieses gänzlich Unfromme. Und dass wir uns als Menschen begreifen, die es eben nicht aus sich heraus drauf haben, so die Welt mit ihrem großartigen Wesen zu beglücken, sondern dass auch wir nur hinkend auf dem Weg sind. Solche Menschen fangen keine Kriege an. Solche Menschen heißt Gott willkommen und mit denen baut er sein Friedensreich. Jesus hat seine Jünger genau so auch hinausgeschickt. Am Ende seines Weges, also kurz bevor Jesus in den Himmel wieder aufgefahren ist, hat er seine Jünger hinausgeschickt. Und in meiner Bibel stand das auch als Verweis auf diese Stelle. In Micha, Vers 2, den wir gerade gehört haben, heißt es, das Wort des Herrn geht von Jerusalem aus. Und da geht ein Verweis zu Lukas 24, Vers 47, aus der Abschiedsrede von Jesus. Dort sagt Jesus, fangt in Jerusalem an. Das ist irgendwie kein Zufall, das passt zusammen. Von Jerusalem soll das Wort des Herrn ausgehen. Und die Jünger gehen von Jerusalem aus und tragen diese Friedensbotschaft mit sich. Ja. Als solche hat er sie hinausgeschickt, als solche, die schon eine Ahnung von diesem kommenden Friedensreich hatten. Das war keine Botschaft des Rechthabens, sondern eine des Friedens. Ja, diese Jünger waren ja auch selber überwiegend solche Randfiguren, solche ungebildeten Hinterwäldler. Und diese Botschaft hat sich rasend schnell ausgebreitet, damals im ganzen Mittelmeerraum. Hat dann aber tatsächlich gar nicht so lange gedauert, bis sich auch diese Botschaft wieder so ins alte Muster verdreht hat. Und dass die Christen, sobald sie nicht mehr verfolgt waren und sobald sie mit der Staatsmacht dann verbandelt waren, den Spieß umgedreht haben. Es hat nur ungefähr 100 Jahre gedauert von der letzten Christenverfolgung, der Diokletian, Ende des 3. Jahrhunderts, eine ganz fürchterliche, blutige Christenverfolgung. Dann kam die Wende durch Konstantin und Christen waren plötzlich Teil der Staatsmacht. Und dann, 100 Jahre später, ist es zum ersten Mal passiert, dass Christen einen Menschen wegen ihrer Lehre selber auf den Scheiterhaufen gepackt haben. Und dann ging alles wieder von vorne los. Es lässt sich auch weiter durch die Geschichte hinweg verfolgen. Ja, so auch die Geschichte von Jerusalem, das hier ja als Zentrum des Friedensreiches dargestellt wird, ist eine Geschichte von Massakern und Strömen von Blut und es hört gar nicht auf. Nicht weniges davon war auch von Christen verursacht. Oder auch die Reformatoren im 16. Jahrhundert, die sich selber auf diese Grundlagen des Christentums ja auch zurückbesonnen haben, die erst verfolgt wurden, die haben auch dann, als sie dann irgendwann Oberwasser hatten, wiederum die Täufer verfolgt und alle, die ihnen nicht in den Kram gepasst haben. Und ja, irgendwie geht es so weiter bis heute und Geschichte wiederholt sich immer und immer wieder und das Friedensreich lässt weiter auf sich warten. Es kann einen schon entmutigen. Ja, man fragt sich, hängen wir ewig in diesem Kreislauf fest? Also dreht sich das Rad einfach immer wieder mal um eine Umdrehung? Landen wir immer wieder am selben Punkt? Ja. Das Ende der Tage ist einfach noch nicht da, konkret. Aber es ist da als Bild davon, wie es mal sein wird. Es ist dieses alte Bild, was sich erhalten hat. Dieser alte Text, der heute genauso gilt wie damals. Und ich glaube, wir brauchen sie einfach immer wieder. Diese Worte, dieses Gericht über die, die Religionen missbrauchen, oder aber auch besonders diese Vision, diese Bilder vom absoluten Frieden. Weil sie die Sehnsucht in uns wachhalten, dass es doch eines Tages Wirklichkeit sein wird. Und dass es doch stückchenweise auch für uns und durch uns wahr sein kann. Diese Melodie im Ohr, die wir so mit uns tragen, diese Imagine, diese Bilder vom Friedensreich, sollen wir bei uns tragen, sie präsent halten. Ich glaube, dass uns das helfen kann, im Alltag Spannung rauszunehmen und Dampf rauszumerken und zu merken, dass es auch anders geht als nur durch Gewalt und Gegengewalt. Oft ist es nur eine kleine Ahnung, aber es ist irgendwo tief drin ein Wissen, dass es möglich ist. Ja, Frieden ist möglich, das jetzt noch zum Schluss. Es ist zum Beispiel möglich, Schwerter zu Pflugscharen umzuschmieden, das geht. Ja, stellt euch das vor, so ein Kurzschwert, so ein kurzes, breites, wenn man das nimmt und erhitzt und da so eine Biegung reinhämmert, dann lässt sich damit prima Erde umflügen. Das klappt. Ja. Schwerter zu Pflugscharen war ja das Slogan der Friedensbewegung in der DDR in den 80ern. Ihr kennt bestimmt diese Aufnäher mit dem Bild von dieser Statue, von diesem Kraftprotz, der auf ein Schwert einhämmert. Kennt ihr bestimmt. Das Bild ist übrigens eine Skulptur, die in New York vor dem UNO-Gebäude steht. Das war nämlich 1959 ein Geschenk der Sowjetunion. Ja. Und vom Künstler Jewgeni Viktorowitsch Vucetic. Ja, also man merkt auch hier, 1959 war noch eine andere Zeit. Und es gab in den 80ern tatsächlich auch mal sowas wie eine Performance, würde man heute sagen, in Wittenberg, also damals noch DDR. Da hat ein Schmied tatsächlich ein Schwert zu einer Pflugschar umgeschmiedet. Ja, es war damals organisiert vom Pfarrer Friedrich Schorlemmer. Und er hat damit einfach gezeigt, es funktioniert. Und es hat ja dann in der DDR auch tatsächlich funktioniert. Wenn wir daran denken, die Wende, die Revolution in der DDR ist tatsächlich ohne Waffengewalt passiert. Ohne einen einzigen Schuss. War ja nicht so, dass es keine Waffen gegeben hätte. Ja, also es ist ja bekannt. Als die Leute damals singend aus den Kirchen rausgezogen sind, diese Widerstandsgruppen, da waren die Dachböden ringsrum voller Scharfschützen. Ja, aber es kam kein Schießbefehl. Mir läuft es heute noch kalt den Rücken runter, wenn ich daran denke, wie es auch hätte ausgehen können. Das Ganze hätte genauso gut auch in einem Massaker enden können, wie nur ein paar Monate vorher in China. Aber es ist nicht passiert. Es kann funktionieren und es hat funktioniert. Ich glaube, gerade wir hier in Berlin mit dieser Geschichte im Rücken, dass es wirklich mal funktioniert hat, das gibt uns echt eine ganz andere Basis, um an Dinge auch ranzugehen, an Konflikte und wie wir damit umgehen. Und es gibt uns wirklich eine Hoffnung, dass Frieden tatsächlich funktionieren kann. Ich bin auch wirklich gespannt, wie es gerade in Minneapolis und überall sonst gerade in den USA weitergeht. Auch das kann sich ja wirklich noch in verschiedene Richtungen entwickeln, wenn die alle mal anfangen, ihre Knarren wirklich zu benutzen, die sie da offen mit sich rumtragen. Aber im Moment sieht es ja tatsächlich irgendwie hoffnungsvoll aus, wie die da alle singend durch die Straßen ziehen. Ja, sie haben ja gerade alle ein neues Lied gelernt. Das ist doch das Bild. Das Volk, das singend zum Berg Zion zieht. Aber da gibt es noch andere Bibelstellen in der Bibel und das wäre dann auch wieder eine andere Predigt. Amen.